Laut Aussage einiger Akteure gibt es in Brandenburg die höchste Wolfsdichte weltweit. Circa 60 Rudel sind das. Und das versetzt die einen in helle Aufregung und Staunen und die anderen sagen, ich weiß ja nun nicht, das finde ich jetzt nicht so doll. Wieso ist denn in Brandenburg die Wolfsdichte so hoch oder anders gesagt, wieso ist Brandenburg so attraktiv für die Tiere?
Ja, ob es jetzt tatsächlich die höchste Wolfsdichte weltweit ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch nur so, dass wir hier besonders gut den Bestand erheben. Mhm. Letztendlich haben wir hier aber ein vergleichsweise zu anderen Regionen Zentraleuropas einen hohen Wolfbestand, ohne Frage.
Hallo, liebe Naturfreunde. Jetzt gibt's wieder Kauzgeplauder. Der Nute-Nieblitz-Podcast. Wir bringen euch Flora und Fauna, Land und Leute ganz unverblümt ans Ohr. Mein Name ist Henry Lang vom Landschaftsförderverein und ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Es ist eines der größten Comebacks im Tierreich unseres Landes, die Rückkehr der Wölfe. Seit jeher sind wir Menschen vom Wolf fasziniert. Wir haben ihn uns zum Freund gemacht, ihn gezähmt, gezüchtet, verfolgt und ausgerottet. Vor ungefähr 20 Jahren ist er wieder nach Deutschland zurückgekehrt und zwar mit dauerhaft steigenden Bestandszahlen. Also das ist ein Thema, da könnten wir locker auch 10 Folgen drüber machen. So viel gibt es da zu erzählen. Wir möchten heute über die Lebensweise der Wölfe sprechen, aber vor allem auch über seine Verbreitung hier in Brandenburg, seine Rolle im Ökosystem und wie ein Zusammenleben mit ihm möglich ist. Dazu hören wir heute die Meinung vom Wolfsbeauftragten und Jäger André Richter sowie von Landwirt Pascal Schneider. Hallo zusammen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Inwieweit und wie häufig kommt ihr denn in Berührung mit dem Thema?
Ja, also der Wolf ist seit vielen Jahren ein konstanter Begleiter meines Tuns. Ich bin quasi vom Steinkauz über die Jagd zum Wolf gekommen. Einerseits bin ich Jagdpächter, quasi mitten in einem Wolfsterritorium, und zwar dem Territorium hier in der Fresdorfer Heide, direkt vor unserer Haustür. Und im Jahr 2013 bin ich über das Steinkauz-Wiederansiedlungsprojekt vom Landschaftsförderverein mit dem Biologen Kai-Uwe Hartleb zusammengekommen. Und der ist seit vielen Jahren zu dem Thema sehr umtriebig und tätig. Und dann bin ich quasi in dieses Thema hineingerutscht. Also zunächst hatte ich mal vertreten bei Rissbegutachtungen, vor über 10 Jahren wohlbemerkt, und dann auch immer wieder mal vertretungsweise weiter Rissbegutachtung durchgeführt. Habe tatsächlich mich auch im Wolfsmonitoring betätigt und kenne dadurch viele Facetten, also als Jäger, als Monitorer, als Rissgutachter. Und darüber hinaus bin ich nun auch ehrenamtlich als Wolfsbeauftragter tätig. Und als Wolfsbeauftragter heißt, dass man Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit betreibt, so wie heute hier in dem Podcast.
Sehr schön.
Also als Tierhalter in Wolfsgebieten kommt man ja gezwungenermaßen jeden Tag mit dem Thema Wolf in Kontakt. Schon allein, weil ich meine Tiere entsprechend schützen muss, um Übergriffe zu vermeiden oder zu verhindern. Und auch als Person bin ich ja täglich in den Wolfsrevieren unterwegs. Ich selber hatte noch nie einen Wolf gesehen oder Kontakt zu denen, aber die Möglichkeit besteht immer.
Ja, da geht es mir auch so. Wölfe sind überaus soziale Tiere, ne, die sich in ihren Familienverbänden gegenseitig unterstützen. Einige sagen auch, Wölfe und Menschen sind sich ähnlicher, als man auf den ersten Blick denkt. Wie sieht das denn aus, so das Leben im Wolfsrudel?
Dieser Vergleich zwischen Wolf und Menschen halte ich für schwierig. Sicherlich gibt es Ähnlichkeiten, aber eben mindestens genauso viele auch Unterschiede. Tatsächlich, klar, leben Wölfe in festen, familiären Sozialstrukturen. Da gibt es auch schon wieder Unterschiede zu Menschen, ist ja bei Menschen nicht immer so. Also sie leben in einem Rudel zusammen und der Kern eines Rudels bildet ein Wolfspaar. Und dieses Wolfspaar ist im Frühjahr, Februar, März, paaren die sich eben, um dann im Mai, Juni 4 bis 6 Welpen zur Welt zu bringen. Und neben diesen Welpen gibt es noch häufiger Jährlinge, also Tiere, die circa ein Jahr alt sind, mehr als ein Jahr alt sind, in diesem Wolfsrudel. Diese Welpen verbleiben in der Regel ein, manchmal auch 2 Jahre bei dem eigentlichen Rudel und ziehen dann selber weiter, um ein freies Revier zu finden und selbst ein Rudel zu gründen.
Ja, also so ein Rudel besteht nicht, wie teilweise auch die landläufige Meinung ist, aus 20 Tieren, sondern das ist wirklich eher ein kleiner Familienverband.
Ja, klein, auch wieder relativ. Man redet hier von Durchschnittszahlen. 7 Tiere liest man, 8 Tiere liest man. Mhm. Das ist eben eine Durchschnittszahl. Also Es gibt eine große Variabilität. Die Zusammenhänge, warum, wieso, weshalb, sind sehr komplex. Mhm. Tatsächlich leben diese Rudel dann in einem Territorium, was sie auch anderen Tieren gegenüber verteidigen. Das ist also ihr Territorium. Und es hat sehr unterschiedliche Größen. Es gibt ja auch wieder unterschiedliche Belege, Annahmen. Also man redet von 150 bis 350 Quadratkilometern. Das ist stark abhängig auch von den tatsächlichen Geländestrukturen. Hier bei uns, um es hier plastischer zu machen, für uns vor der Haustür, nehmen wir das Rudel Fresdorfer Heide. Hier gestaltet sich die Ausdehnung so ungefähr, wenn man also in der Mitte Fresdorf nimmt, Richtung Norden ist Potsdam so, der Grenzbereich, dann in Richtung Süden geht es so in Richtung Rieben und Nieblitz und dann West und Ost jeweils Trebin und Belitz.
Also schon recht groß, ne?
Ohne Frage, ein großes Gebiet. Und tatsächlich die Namen bekommen diese Rudel vom Landesamt für Umwelt vergeben. Und zwar anhand dessen, wo erstmalig Nachwuchs bzw. territoriales Verhalten festgestellt wurde. Und hier war das eben in dem Fall Fresdorfer Heide, hat man festgestellt, da gab es vor über 10 Jahren eben die ersten Nachweise und jetzt sind die dort fest vorhanden, unsere Wölfe.
Sie haben nachgewiesenermaßen großen Einfluss auf das jeweilige Ökosystem, in dem sie vorkommen. Dazu gibt es auch eine Studie aus dem Yellowstone-Nationalpark, die das auf eindrucksvolle Art und Weise belegt, wie ich finde. Wenn du möchtest, kannst du da gerne noch mal kurz drauf eingehen, André. Aber viel mehr interessiert uns natürlich, welchen Einfluss haben die Tiere hier bei uns?
Ja, diese Studie aus dem Yellowstone-Nationalpark, sicherlich interessant, aber auch hier nicht 1:1 auf Brandenburg zu übertragen.
Ja, das glaube ich auch.
Also alleine schon die Größe, also im Yellowstone-Nationalpark reden wir von 9.000 Quadratkilometern, Brandenburg hat so knappe 30.000 Quadratkilometer. Also wir reden hier von ganz anderen Dimensionen und auch von anderen Landschaftsstrukturen. Wir haben in Brandenburg eben stark fragmentiertes Gebiet und also insofern hinkt für mich der Vergleich.
Der Vergleich hinkt.
Aber gleichwohl, natürlich haben Wölfe Einfluss auf das jeweilige Ökosystem. Meine Wahrnehmung ist die, dass die Herausforderungen hier in Brandenburg eben komplexer sind als in einem rein naturbelassenen Gebiet wie dem Yellowstone-Nationalpark. Untersuchungen zeigen, dass die Hauptbeute des Wolfes tatsächlich das Wild ist. Das Wild, was eben dort jeweils vorkommt. Mhm. Hier bei uns ist es das Rehwild, es ist das Dammwild und auch das Schwarzwild. Mhm. In anderen Gebieten, wo das Rotwild vorkommt, ist das logischerweise ein entsprechendes Beutetier. Das ergibt sich aus den Analysen, die man genommen hat, aus den Losungsproben, also Kotproben.
Da kann man das recht einfach dann nachvollziehen, was gefressen wurde, ne?
Genau so ist es. Man muss natürlich auch wieder schauen, wo werden die Losungen tatsächlich aufgenommen. Also auch das ist wieder ein komplexes Thema. Der Wolf ist aber grundsätzlich Generalist und Opportunist. Das bedeutet, er nutzt die Beute, die er mit dem geringsten Energieaufwand eben erbeuten kann. Mhm. Bezüglich des Wildbestandes, da haben wir einfach mal geschaut, wie entwickeln sich denn die Wildbestände? Und ja, wir können hier nicht einzeln das Wild zählen, aber wir können durchaus Tendenzen ermitteln anhand von sogenannten Wilddichteweisern. Das ist einmal die Strecke, also was die Jäger schießen an Tieren der jeweiligen Tierart, Es sind aber auch die Wildunfälle, also wie viele Wildunfälle finden statt.
Darauf okay, ja, auch das ist also ein Indikator.
Das ist auch ein Indikator. Es geht weiter über Parasiten und Wildkrankheiten.
Ja, also ganz viele verschiedene Parameter. Ne?
Genau. Und zu guter Letzt Wildschäden und auch das Gewicht des Wildes. Und das ist interessant, denn beim Rehwild beobachten wir in den letzten 10 Jahren eine Zunahme des durchschnittlichen Wildgewichtes.
Und das heißt auch, das Tier ist vitaler.
Das Tier ist vitaler, so die Grundannahme, genau. Die Jagdstrecke beim Rehwild hat sich in den letzten 10 Jahren von einigen Schwankungen hoch runter mal abgesehen, belegbar konstant gehalten. So ist es in unserer Region, wobei auch die Entwicklung mit dem Wildbretgewicht jetzt nicht sicherlich nicht alleine auf den Wolf zurückzuführen ist, sondern wir zweibeinigen Jäger tragen ja auch dazu bei, es war ja der Wille, die Schalenwildbestände, Rehwild ist Schalenwild, so runterzufahren, dass Wildschäden noch mehr minimiert werden. Andere Wildarten in Brandenburg, gerade heiße Diskussionen auch unter Jägern, zum Beispiel das Muffelwild, was ja hier auch angesiedelt wurde und hier nicht heimisch ist.
Ja, kam nicht so richtig gut klar mit dem Wolf.
Das
ne?
kommt nicht gut klar mit dem Wolf und das wird in absehbarer Zeit hier in Brandenburg nicht mehr vorkommen.
Weil die ja eher Kletterer sind, ne? Die Mufflons. Und
genau so ist es.
Wirklich schnell.
Die brauchen auch entsprechend trocknere Böden, felsige Böden und Schafe insgesamt. Das ist ja eine Wildschafart, die stellt sich eher. Also ich sag mal, da sind sie eigentlich eher ein bisschen doof.
Ach so.
Zum Selbstschutz, ja, im Sinne von Selbstschutz. Die stellen sich einem Wolf, anstatt zu flüchten. Ja, die sagen, na, komm doch her. Und dann hat da der Wolf eben klar die besseren Karten. Und wenn wir jetzt hier noch den Menschen mal ins Ökosystem mit einbeziehen, den Nutztierhalter, dann wird die ganze Situation noch mal komplexer, als ich es jetzt gerade hier beschrieben habe. Also insofern keine einfachen Antworten, aber kurz, ja, er beeinflusst das Ökosystem, das macht er.
Das mit den Nutztieren ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier den Landwirt Pascal da und dann wollen wir natürlich auch über die Geschichte mit den Nutztierrissen sprechen. Es kommt immer wieder dazu, das ist kein Geheimnis. Hier in unserem Landkreis Teltow-Fläming beispielsweise gibt es eine Agrargenossenschaft, bei der sollen im letzten Jahr 8 Kälber gerissen worden sein. Trotzdem machen Nutztiere lediglich einen kleinen Teil der Nahrung der Wölfe aus. Laut meinen Informationen sind das nicht einmal 2%. Wie sieht das denn aus deiner Warte aus, Pascal, in Brandenburg und aber auch speziell hier bei uns vor der Haustür?
Ja, also ich persönlich hatte zum Glück sowohl bei meinen eigenen Tieren als auch hier auf der Arbeit bei den Tieren noch keine Verluste an den Wolf. Ich kenne auch persönlich keinen Landwirt, der in den letzten Jahren, in denen ich als Landwirt auch tätig bin, das ist ja noch nicht so lange, ich muss mal kurz überlegen, seit 6 Jahren doch wieder, aber in den 6 Jahren ist mir persönlich kein Landwirt bekannt geworden, bei dem Nutztiere oder bei dem Tiere gerissen wurden.
Okay, das ist interessant, ja.
Aber wir haben ja trotzdem Übergriffe und Risse durch den Wolf. Ich habe mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also laut Landesumweltamt oder Umweltministerium gab es im Jahr 2024 279 bestätigte Wolfsrisse.
Davon das klingt jetzt erstmal nicht so wenig, genau, ne, wenn man die Zahl so hört.
Das ist aber auch schon ein Rückgang im Vergleich zu 2023. Da waren es noch ungefähr 360, 370 Übergriffe auf Nutztiere. Also das ist schon ein deutlicher Rückgang innerhalb eines Jahres.
Hat das was mit dem Schutz zu tun? Oder
das kann eigentlich nur mit dem steigenden Herdenschutz zu tun zusammenhängen, genau. Wie gesagt, von den Rissen, da sind dann ungefähr 90% bei Schaf- und Ziegenbeständen, weil die halt am einfachsten also zu reißen
die
sind.
Die Schafe, die du ja auch betreust, das ist so das Hauptproblem wohl. Ne?
Da ist dann, sucht sich der Wolf, wie gerade eben schon gesagt, sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands und bevor der Wolf sich mit einer Mutterkuh anlegt, nimmt er sich natürlich lieber das Schaf, was wir ja auch gerade besprochen hatten bei den Mufflons. Die sind im Vergleich zu anderen Tieren nicht gerade die hellsten und so verhält sich das mit den Hausschafen halt auch. Genau, und dann muss man aber auch wieder sagen, rund 91% der Übergriffe fanden bei Herden statt, die per Definition keinen ausreichenden Herdenschutz haben. Also da gibt es ja die Definition vom Land auch, was ist unzureichend, was ist ausreichend und was ist sehr guter Herdenschutz.
Wie ist denn die Definition? Also wahrscheinlich auch von Tier zu Tier
genau, unterschiedlich. Genau, da gibt es Unterschiede, ne? Bei den Nutztierarten. Bei Rindern ist das anders als bei Schafen und Ziegen. Mhm. Die genauen Zahlen habe ich jetzt leider gar nicht im Kopf, wie die Zäune beschaffen sein müssen. Mhm. Ich weiß nur, ich selber habe 1,20 Meter Elektronetze. Das ist meiner Meinung nach, zählt das als guter Herdenschutz oder sehr guter Herdenschutz. Dann gibt es noch die Möglichkeit,
Daumen nach oben von
dann gibt's
André.
Auch noch die Möglichkeit, Herdenschutzhunde einzusetzen.
Ja.
Das sind dann halt speziell ausgebildete Hunde, die in der Schafherde groß werden oder mit Schafen aufwachsen und dann die Schafe sozusagen als ihr Rudel, als ihr eigenes Rudel ansehen und das dann gegen Eindringlinge verteidigen.
Ja, wow, okay, also genau. Elektrozaun komplett um die Herde drumherum und dann auch noch Hunde, das ist dann wohl der beste Schutz
also
für die Schafe, schätze
mehr
ich mal.
Kann man dann eigentlich
mehr
gar
kannst
nicht,
du
machen,
nicht machen.
Genau.
Und so ist es auch, dass du eben, weil die Schafe, wie viele sind das denn ungefähr, die du betreust?
Also privat habe ich 150 Schafe in der Landschaftspflege, die sind dauerhaft draußen. Also ich habe keinen Stall, die sind 365 Tage im Jahr draußen, immer nur mit den Zäunen geschützt. Bei uns auf Arbeit haben wir 450 Schafe, die sind tagsüber draußen und nachts, dadurch, dass wir noch nicht das entsprechende Zaunmaterial haben, kommen die Tiere in den Stall und sind dann nachts sicher verwahrt.
Ja, okay. Genau. Und da wird ja der Zaun immer mal wieder auch woanders aufgebaut und das ist dann eben wichtig, dass der auch steht, ne? Keine Lücken da sind und all solche Geschichten. Aber ja, das ist ein tolles Beispiel, denn trotz dieser großen Anzahl von Tieren ist hier noch nichts passiert. André, magst du noch was ergänzen?
Ja, ich kann gerne noch kurz ergänzen dazu, und zwar mit positiven Beispielen, wie es denn funktionieren kann.
Ja.
Und zwar, wenn man hier, also in dem Rudelgebiet des Rudels Freesdorfer Heide, wenn man sich hier mal umschaut mit aufmerksamem Blick, dann stellt man fest, dass wir hier sehr verantwortungsvolle Nutztierhalter haben.
Mhm.
Und zwar sehen wir hier fast ausschließlich nicht nur den Mindestschutz erfüllt, sondern tatsächlich den empfohlenen Herdenschutzstandard, so wie du ihn gerade, Pascal, beschrieben hast, mit diesen 21 Meter Netzhöhe ist zum Beispiel eine Höhe, eine Schutzzaunhöhe, wie sie empfohlen wird.
Wenn ich da nochmal ganz kurz drauf gehen kann, ich denke, uns ist allen klar, ein Wolf, der kann locker 1,20 Meter springen, also da könnte er drüber springen, aber macht das dann in aller Regel nicht, oder?
Ja, genau, auch dazu gerne Beispiel aus hier dem Rudel in der Freesdorfer Heide. Wir hatten hier wirklich massive, viele Übergriffe von einem, wie wir jetzt wissen, Wolf, der es gelernt hat, guten Herdenschutz zu überwinden.
Mhm.
Und in diesem einem Jahr, 2021, ist vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung, wie es auch hier direkt in Stücken zu Rissen kam und das auch von den Landwirten bemängelt wurde mit öffentlichkeitswirksamen Mitteln. Ja, da wurden also Tiere an der Straße platziert und aufgehangen und gezeigt. Man erinnert sich dran vielleicht.
Mhm.
Tatsächlich gab es in diesem Jahr eben 50 Risseinsätze, weil das eine Tier gelernt hat zu springen. Das war ein Springer.
Okay, da hat man wirklich das Problem bei diesem einen Tier ausgemacht.
Genau, und das ist ähnlich wie mit Hunden. Ich habe einen Jagdhund. Mein Hund hat nie gelernt, über meinen Zaun zu springen. Der springt da nicht rüber.
Mhm.
Hat so ein Tier das erstmal gelernt, gibt es ein Problem. Nachdem dieses Tier verschwunden war, dieser Verursacher, der ist im Jahr Anfang 2022 irgendwann nicht mehr aufgetaucht, keiner weiß wohin, sind dementsprechend die Nutztierrisse wieder zurückgegangen und zwar massiv. Hat zur Folge, dass wir im letzten Jahr,
hochinteressant,
im Jahr 2024, im Territorium, im Gebiet, was ich vorhin beschrieben habe, in diesem großen Gebiet, nur einen Nutztierriss hatten.
Mhm.
Und das war in einem Bereich, wo der Tierhalter tatsächlich den Schutz gar nicht so sicherstellen konnte. Insofern ist das, glaube ich, hier ein guter Beleg, wie eben guter Herdenschutz funktionieren kann. Gleichzeitig ist für mich ein Beleg, was man in den weiteren Maßnahmen berücksichtigen sollte. Ist ja gerade eine heiße Diskussion, wie sich das entwickeln soll bezüglich Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf zu sprechen.
Das ist schon riesen, das wäre eine eigene Podcast-Sendung wert, sage ich mal.
Eigentlich schon, ja.
ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, ein guter Beleg, dass man eben erkennt, wenn diese schadstiftenden Tiere nicht mehr da sind, dass dann die tatsächlichen Nutztierrisse auf ein Maß zurückgehen, wie es hinnehmbar ist. Wie gesagt, 2024 in dem großen Territorium gab es hier ein Nutztierriss.
Jetzt kommen wir zu einem weiteren hochinteressanten Fakt. Und zwar laut Aussage einiger Akteure gibt es in Brandenburg die höchste Wolfsdichte weltweit. Circa 60 Rudel sind das. Und das versetzt die einen in helle Aufregung und Staunen. Und die anderen sagen, ich weiß ja nun nicht, das finde ich jetzt nicht so doll. Wieso ist denn in Brandenburg die Wolfsdichte so hoch oder anders gesagt, wieso ist Brandenburg so attraktiv für die Tiere?
Ja, ob es jetzt tatsächlich die höchste Wolfsdichte weltweit ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch nur so, dass wir hier besonders gut den Bestand erheben. Mhm. Letztendlich haben wir hier aber ein vergleichsweise zu anderen Regionen Zentraleuropas einen hohen Wolfbestand, ohne Frage. Wir haben in Deutschland, in Brandenburg hier die höchste Wolfsdichte. Mhm. Und die Zusammenhänge sind wie bei allen Tierarten. Sind die Lebensraumbedingungen gut? Also haben sie genug Deckung? Haben sie genug Nahrung? Sind sie da?
Dünn besiedelt, ne? Ist es ja hier bei uns.
Genau, so ist es. Und auch hier sehe ich mich als stetig Lernender. Denn noch im Jahr 2015, als hier es anfing, die ersten Wolfsnachweise in der Fresdorfer Heide zu registrieren, da bin ich davon ausgegangen, dass hier sicher nicht fest etablieren wird. War so meine naive Annahme, naja, mit der Verkehrsdichte und dem Freizeitdruck und all dem, was eben hier noch so stattfindet an Bewegung in der Natur. Und es ist ja gar nicht ein großes, geschlossenes Waldgebiet, sondern es ist eben zerklüftet, da ist mittendrin in der Fresdorfer Heide diese Mülldeponie und. Also meine naive Annahme war, der würde sicher nicht etablieren. Und ja, tatsächlich hat er sich hier etabliert. Also er ist ja auch anpassungsfähig. Mhm. Und wenn die Nahrung da ist, wenn der Lebensraum für ihn gut ist, dann nutzt er das entsprechend.
Ja, das ist schon erstaunlich, denn es sind so viele Tiere, aber die wenigsten Leute haben jemals einen Wolf gesehen. Ne? Also er lebt ja, oder die Tiere leben ja wahnsinnig unauffällig. Das ist für mich immer sehr erstaunlich. Glaubst du denn, dass sich der Bestand in den nächsten Jahren irgendwann einpegeln wird oder anders gesagt irgendwann einfach alle Reviere besetzt sind? Oder glaubst du, dass wenn die Jäger nicht eingreifen, der Bestand sich immer weiter erhöht und dementsprechend die Konflikte auch immer größer werden?
Ja, auch das ist eine heiß umstrittene Frage und ich denke, die Antwort ist dann doch relativ gut belegbar, dass eben diese territorialen Rudelgebiete, wenn die dann einmal besetzt sind, zurzeit sind in Brandenburg, gibt es noch Lücken, da weiß auch keiner so genau, warum es diese Lücken gibt. Da gibt eben noch gerade im Norden, Nordosten Brandenburgs, hier im Süden Brandenburgs ist schon relativ dicht, alles verteilt. Also wenn wir feststellen, dass diese Rudelgebiete besetzt sind, dann ist womöglich noch eine weitere Verdichtung der Gebiete, ein Verschieben möglich. Das sehen wir gerade unten in der Lausitz, das zu beobachten in Sachsen. Aber letztendlich sind die Grenzen eben durch die Territorien und das Nahrungsangebot gesetzt. Ja, also insofern glaube ich, dass es dahingehend keine Regulierung menschlicherseits braucht. Mhm. Dass einfach natürlicherseits einfach diese Grenzen so gegeben sind.
Mhm. Kommen wir nochmal zu dir, Pascal. Bei vielen Landwirten stößt der Wolf auf Ablehnung, denn die Tiere vernünftig zu schützen kostet Geld. Wo kommt denn das Geld eigentlich her und werden die Schutzmaßnahmen ausreichend gefördert?
Ja, also, dass der Schutz der Tiere Geld kostet, ist ja schon mal klar. Und je intensiver der Herdenschutz ist, umso teurer wird es auch. Das ist ganz logisch. Mhm. Aber
wenn man, wie wir vorhin gesagt haben, auch sich plötzlich noch Hunde anschafft dazu, kosten sogar noch Unterhalt dazu dann.
Würden sie kosten, wenn wir hier nicht in Brandenburg eine Förderung hätten. Da hat Also ich bin ja nicht nur Landwirt und Schafhalter, sondern ich bin auch noch im Vorstand vom Schafzuchtverband in Berlin-Brandenburg tätig. Und der Schafzuchtverband hat schon in der Zeit, als ich mich noch gar nicht mit der Schafhaltung beschäftigt hatte, unsere Landespolitik dazu gebracht oder so weit gebracht, diese Herdenschutzmaßnahmen größtenteils oder sogar komplett dem Tierhalter zu bezahlen oder
ach
zu
so,
fördern.
Ach so, cool. Das ist ja eine feine Sache.
Das heißt, man stellt, so ganz grob gesagt, man stellt einen Antrag, füllt dann da aus, wie viele Tiere hat man, wie viele Zäune braucht man für die Tiere, wie viele Stromgeräte braucht man und alles Mögliche. Mhm. Dann schickt man diesen Antrag ab ans Landesamt und dann werden zwischen, ja im Normalfall zwischen 80% und 100% dieser Maßnahmen gefördert. Das gleiche gilt halt auch für Herdenschutzhunde, wenn diese zertifiziert sind. Das ist eigentlich das schwierigere oder das größere Problem, wirklich zertifizierte Herdenschutzhunde ranzubekommen.
Okay.
Da gibt es nämlich nicht so viele Züchter von in Deutschland. Genau, aber wenn man eben an so ein Tier rankommt, dann wird auch dieses vom Land als Herdenschutz bezahlt.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir ganz schön viele Infos bekommen in einer knappen halben Stunde. Um eure Aufmerksamkeit nicht zu verlieren, machen wir hier einen Cut und weiter geht's mit dem Thema dann in 2 Wochen. Da sprechen wir über den Schutzstatus, über finanzielle Entschädigung bei Wolfsrissen und über die Beziehung Wolf-Mensch. In diesem Sinne, bleibt neugierig, bis bald.
Das war wieder Kauzgeplauder, der Podcast des Landschaftsfördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, www.lfv-nnn.de. Hier findet ihr unsere aktuellen Veranstaltungen und vieles mehr. Schön, dass ihr unserem Geplauder gelauscht habt und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das Projekt ist gefördert mit Hilfe von ELA-Mitteln und vom Land Brandenburg.